SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. In Genf wird ein Klimaaktivist freigesprochen. Eine Bankfassade zu verunreinigen sei ein Notstand. Ein Urteil mit Folgen. Am Lötschberg klafft ein Finanzierungsloch. Die Sanierung des Lötschbergtunnels wird massiv teurer als geplant.
Es gab Lücken in dieser Ausschreibung. Das ist die Ausschreibung der BLS. Aber das führte auch zu Interpretationsspielraum bei den Unternehmen, die uns eine Offerte eingaben.
Die BLS räumt Fehler ein. Warum braucht ein neutrales Land wie die Schweiz militärische Reporter in aller Welt? Über die geheimnisvolle Welt der Militärattachés berichtet ein Insider in einem neuen Buch. Und bei uns im Tagesgespräch um 1, der Schweizer Attaché in Singapur. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Das Urteil lässt aufhorchen. Ein 23-jähriger Klimaaktivist wird in zweiter Instanz vor Gericht freigesprochen. Was er getan hat, vor 2 Jahren die Hausfassade der Credit Suisse in Genf verschmiert. Das Genfer Polizeigericht verurteilte den jungen Mann zu einer bedingten Geldstrafe. Dazu sollte er die Reinigungskosten übernehmen. Das Kantonsgericht hat nun den 23-Jährigen freigesprochen und gesagt, der Klimaaktivist habe aus einem, Zitat, gerechtfertigten Notstand gehandelt. Barbara Kolpi, was heißt jetzt das genau?
Strafrechtlich gesehen handelte es sich bei der Tat des Klimaaktivisten um Sachbeschädigung. Er hatte nicht alleine gehandelt, doch konnten die anderen davonrennen und nur er hatte einen Strafbefehl bekommen und war in erster Instanz verurteilt worden. Das heutige Urteil bedeutet nun, dass das Kantonsgericht den Klimanotstand nicht nur anerkennt, sondern zum Schluss kommt, dass der Klimanotstand diese Sachbeschädigung rechtfertigt. Weiter hält das Gericht in seiner Begründung für den Freispruch fest, dass zum Tatzeitpunkt vor 2 Jahren die politischen Mittel ungenügend gewesen seien, um gegen die Klimaerwärmung vorzugehen, was dazu beitrage, dass die Tat eben gerechtfertigt sei.
Welche Signalwirkung geht denn von diesem Urteil aus? Ich meine, es gibt ja in verschiedenen Kantonen solche Aktionen.
Ja, und auch in der Watt hatte es zunächst einen Freispruch von Klimaaktivisten gegeben, der für Aufsehen gesorgt hatte. Es handelte sich damals allerdings um ein erstinstanzliches Urteil und es ging in Anführungs- und Schlusszeichen nur um Hausfriedensbruch. Diese Jugendlichen, die in einer Schalterhalle der CS Tennis gespielt hatten, wurden in zweiter Instanz jedoch verurteilt. Die Genfer Justiz sendet heute ein anderes Signal aus mit dem Freispruch in zweiter Instanz, nämlich, dass straffrei davon komme, wer im Namen des Klimanotstandes eine Fassade verschmiert. Auch wenn das so nicht ganz stimmt, denn das Gericht bezieht sich auf den Zeitpunkt der Tat und seither hat die Politik gehandelt und ein neues CO2-Gesetz verabschiedet.
Haben Sie eigentlich schon erste Reaktionen auf dieses Urteil, sei es von den Banken, von den jugendlichen Klimaaktivisten oder auch von politischen Parteien?
Die Anwältin des Klimaaktivisten und die Klimaaktivisten selber, die triumphieren natürlich. Die Credit Suisse schreibt auf Anfrage, sie nehme das Urteil zur Kenntnis und werde es analysieren. Es ist davon auszugehen, dass das Urteil an das Bundesgericht weitergezogen wird, entweder von der CS oder dann von der Genfer Staatsanwaltschaft. Die höchsten Schweizer Richter müssen sich sowieso mit der Frage beschäftigen, ob ein Klimanotstand anerkannt werden kann und was er rechtfertigt und was nicht. Denn fest steht bereits, dass das Urteil aus der Watt ans Bundesgericht weitergezogen wird. Und ja, das heutige Urteil in Genf wird so oder so auch noch zu reden geben. Ich denke, dass es noch keine weiteren Reaktionen gibt, dürfte auch damit zusammenhängen, dass dieser Freispruch heute doch sehr überraschend kam und kaum jemand wirklich damit gerechnet hat.
Besten Dank für diese Informationen, Barbara Kolbi. Wir beginnen die Nachrichtenübersicht mit den neuesten Zahlen zu den Corona-Infektionen und die sind auffällig heute. Bitte, Michael Wieland.
Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet 2823 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das sind fast doppelt so viele, wie das BAG gestern meldete. Der Tagesschnitt lag letzte Woche noch etwas über 1000 Ansteckungen. Auch die Zahl der Spitaleinweisungen steigt. Seit gestern sind 57 weitere Hospitalisierungen dazugekommen. Verglichen mit dem Frühling sind aber deutlich weniger Patienten mit Covid-19 in den Spitälern. Das BAG meldet zudem 8 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Schweizer Armee reagiert auf die steigende Zahl der Corona-Fälle. Die Rekruten dürfen bis Ende Oktober nicht mehr nach Hause. Es gehe darum, dass man die Gesundheit der jungen Leute in den letzten 2,5 Wochen der RS nicht mehr aufs Spiel setzen wolle, teilt die Armee mit. In der ganzen Armee gäbe es zurzeit 24 Corona-Fälle. Die Wiederholungskurse WK sind von den Urlaubssperren nicht betroffen. Schweizer Unternehmen müssen ihre Schulden ab nächster Woche wieder schneller begleichen. Der Bundesrat hebt die außerordentlichen Massnahmen zur Verhinderung von Konkursen wieder auf. Diese Massnahmen waren im April erlassen worden. Damit sollte insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen rasch und unbürokratisch einen Aufschub der Schulden für bis zu 6 Monate gewährt werden. Solche Erleichterungen für Schuldner seien auch eine Belastung für die Gläubiger und die gesamte Wirtschaft, begründet der Bundesrat nun den Entscheid der Aufhebung. Und der Bundesrat hat noch mehr entschieden. Rentnerinnen und Rentner erhalten ab nächstem Jahr mehr AHV-Rente. Der Bundesrat will die Renten damit der aktuellen Preis- und Lohnentwicklung anpassen. Die Minimalrente erhöht sich pro Monat um 10, die Maximalrente um 20 Franken. Für Personen, die auf die vollen Beitragsjahre kommen. Bei den Ergänzungsleistungen wird der Beitrag zur Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs erhöht. Die Erhöhung der AHV-Renten und Ergänzungsleistungen führt laut Mitteilung zu Mehrkosten von insgesamt mehr als 440 Millionen Franken. Und das Wetter? Heute Nachmittag scheint in den Alpen und im Süden vielerorts die Sonne. Im Norden ist es teils sonnig, teils liegt Hochnebel. Morgen ist es bewölkt und zeitweise fällt Regen und ab 1000 bis 1500 Metern Schnee. Im Norden ist es kühl mit 8 Grad und Biese, im Süden werden 12 Grad erreicht.
Wer ins Wallis reist mit dem Zug und es nicht so eilig hat, nimmt die BLS-Bergstrecke über den Lötschberg. Im Berg wird zurzeit der Tunnel saniert, der das Wallis mit der Deutschschweiz verbindet. Bei dieser Sanierung des Lötschberg-Tunnels werden die Kosten massiv überschritten, wie die Rundschau von SRF und die Berner Zeitung berichten. Die Bauunternehmung verlangt bis zu 75% mehr Geld. Tobias Gasser.
Es ist die schönere Strecke ins Wallis, die BLS-Bergstrecke. Man hat zwar länger in den Süden, als wenn man unten durch den dunklen Lötschberg-Basistunnel reist, hat dafür den schöneren und längeren Ausblick auf die Bergwelt. Und doch spielt sich jetzt inmitten dieser Bergwelt Unschönes ab. Wie die Rundschau und die Berner Zeitung berichten, kommt es zu Kostenüberschreitungen bei der Sanierung der Bergstrecke. Und zwar will das Bauunternehmen Marti AG neu knapp 160 Millionen Franken für die Sanierung des Scheiteltunnels. Ursprünglich vertraglich abgemacht waren rund 100 Millionen Franken. BLS-Sprecherin Helene Soltermann bestätigt gegenüber Radio SRF die Mehrkosten und sagt, es habe Lücken im Vertrag gegeben.
Es gab Lücken in dieser Ausschreibung. Das ist die Ausschreibung der BLS, aber das führte auch zu Interpretationsspielraum bei den Unternehmen, die uns eine Offerte eingaben. Wir gehen davon aus, dass Marti diese Möglichkeiten genutzt hat und nun Nachforderungen stellt, weil sie einen tiefen Preis offeriert haben und jetzt mit diesen Nachforderungen kommt.
Die BLS gibt also zu, ihr sei hier ein Fehler passiert. Theoretisch könnte aber die BLS auch gerichtlich gegen die Mehrforderungen vorgehen. Interne Dokumente zeigen aber, das Prozessrisiko und der Reputationsschaden werden als zu hoch eingeschätzt. Das Geld für die Sanierung kommt vom Bund. In der Rundschau von heute Abend wird der Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglisthaler, die BLS kritisieren, eine solche Kostenüberschreitung habe er noch nie gesehen. Der Bund erwarte nun von der BLS eine Überarbeitung des Projektes, sagt BRV-Sprecher Andreas Windlinger.
Sie werden uns jetzt Massnahmen präsentieren, haben auch den Auftrag, um die finanziellen Mehrkosten und die Risiken möglichst zu minimieren. Wir warten nun auf die Vorschläge.
Aber mehr Geld für die BLS insgesamt wird es nicht geben. Die BLS hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Bund für die Jahre 2017 bis 2020. Es stehen ihr so 800 Millionen Franken für Bahninfrastrukturprojekte zur Verfügung. Dieses Globalbudget müsse eingehalten werden, BAV-Sprecher Andreas Windlinger.
Diese 800 Millionen, die sind wieder Bestandteil eines noch größeren Finanzrahmens für alle Bahninfrastrukturbetreiber und diese Beträge wurden vom Parlament festgelegt und werden auch eingehalten.
Es bleibt also der BLS nichts anderes übrig, als beim Sanierungsprojekt abzuspecken und andere Projekte zurückzustellen. Das ist auch die Absicht der BLS, sagt BLS-Sprecherin Helene Soltermann.
Wir setzen alles daran, dass wir mit weniger Geld den Tunnel so gut wie möglich oder die Fahrbahn im Tunnel so gut wie möglich sanieren können, ja.
Ein überarbeitetes Projekt sieht vor, dass die BLS auf die Sanierung eines Abschnittes auf der Südseite verzichtet, beim Bahnhof Goppenstein. So würde die BLS die Mehrkosten um geschätzt 30 bis 40 Millionen Franken reduzieren können. Aus dem Sanierungsprojekt aussteigen und nochmals neu ausschreiben, das will die BLS nicht. Die Bergstrecke ist wohl zu schön und zu wichtig.
Tobias Gasser. Mehr zum Thema heute Abend in der Rundschau um 5 nach 8 im Schweizer Fernsehen. Und so geht es hier gleich weiter im Rendezvous. 20 Jahre nach dem Bergsturz von Gondo sind die Lehren gezogen.
Wir müssen darauf schauen, dass die Gefahrengebiete nicht immer mehr intensiver genutzt werden, weil so steigt das Schadenpotenzial immer mehr an.
Heißt, wo es gefährlich ist, soll nicht mehr gebaut werden. Die ärmeren Länder ersticken fast unter der Schuldenlast. Nach Corona ist ihre Verschuldung nochmals stark gestiegen. Weltbank und IWF rufen private Investoren nun zur Entschuldung auf. Und was geht wohl all jenen in Ägypten durch den Kopf, die damals zu Tausenden gegen Machthaber Mubarak protestierten? In Ägypten wird die Todesstrafe vollstreckt, besonders bei politischen Gefangenen. Heute vor 20 Jahren. Nach tagelangem Regen reißt eine Schlamm- und Gerölllawine das halbe Walliser Bergdorf Gondo mit sich. 13 Dorfbewohner sterben. Wie kann die Bevölkerung besser geschützt werden, fragte man sich vor 2 Jahrzehnten. Nach dem Unglück setzt ein Umdenken ein. Stefan Eiholzer über die Lehren von damals und das neue Zusammengehen von Mensch und Natur.
In Gondo trafen vor 20 Jahren 2 Ereignisse zusammen, ein Hochwasser und eine Rutschung. Tod und Zerstörung brachte der Erdrutsch, der um 10.30 Uhr durchs Dorf fuhr und nicht erwartet worden war. Rutschungen sind eine von vielen Naturgefahren. Am häufigsten kommt es in der Schweiz zu Überschwemmungen und Murgängen. 4 von 5 Schweizer Gemeinden waren in den vergangenen 45 Jahren davon betroffen. Der Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren, das ist die Aufgabe von Josef Eberli. Er leitet im Bundesamt für Umwelt die Abteilung Gefahrenprävention. Für ihn war Gondo insbesondere wegen der vielen Todesopfer ein sehr einschneidendes Ereignis. Allerdings
für die Gefahrenprävention in der Schweiz war aber 1987 entscheidend. Damals hatten wir nach Jahrzehnten ohne grosse Ereignisse ein Ereignis, das über 1 Milliarde Franken Schaden brachte. Und man hat sich dann in der Schweiz wirklich überlegt, sind wir richtig unterwegs oder wie müsste man mit den Naturgefahren besser umgehen?
Das Unwetter, das im August 1987 über die Schweiz hereinbrach, hatte in vielen Regionen zu Überschwemmungen und Murgängen geführt. Stark betroffen waren etwa das Puschlav, das Tessin und das Goms. Am heftigsten traf es aber den Kanton Uri. Die Zerstörung war enorm. Auf Fotos von damals sieht man, wie sich der Urner Talboden in einen See verwandelt hatte. Straßen und das Bahntrassee der Gotthardlinie wurden weggerissen. Eine Autobahnbrücke bei Wassen sank ein, weil die Reuss einen Pfeiler unterspült hatte. Ursache für die Schäden war die hochwasserführende Reuss. Die Dämme des Flusses brachen und das Wasser floss in die ehemals natürlichen Überschwemmungsgebiete des Flusses.
Man hat erkannt, dass dieses Überschwemmungsgebiet stark überbaut war und deshalb entstanden eigentlich auch diese grossen Schäden.
Sagt Josef Eberli vom Bundesamt für Umwelt. Diese Erkenntnis führte zum Umdenken und einer neuen Methodik in der Gefahrenprävention.
Vor 1987 war die Optik darauf ausgerichtet, die Naturgefahren einzudämmen. Und seit 1987 machen wir nicht nur Gefahrenabwehr, sondern man muss auch die Nutzung mit betrachten. Also wir müssen darauf schauen, dass die Gefahrengebiete nicht immer mehr intensiv genutzt werden, weil so steigt das Schadenpotenzial immer mehr an.
Das neue Zauberwort heißt integriertes Risikomanagement. Dabei arbeiten die unterschiedlichsten Bereiche, von der Raumplanung bis zum lokalen Krisenstab, der im Ereignisfall zum Einsatz kommt, Hand in Hand. Simpel umschrieben will die Methode nicht nur schützen, sondern mögliche Schäden vorausschauend vermeiden. Dazu muss man allerdings wissen, wo Naturgefahren lauern. Deshalb werden seit 1987 Gefahrenkarten erstellt, mit dem Ziel, gefährdete Gebiete gar nicht erst zu überbauen, besonders zu schützen oder im Extremfall zu räumen. Im Kanton Uri wurde nach 1987 viel Geld in diesen neuen Hochwasserschutz investiert. Man verstärkte die Dämme der Reuss und schaffte Abflusskorridore für ein allfälliges Hochwasser. Zusätzlich nutzt man die Autobahn stellenweise als Überlaufbecken. Den Praxistest bestanden diese Massnahmen aktuell Anfangsmonat. Am Wochenende vom 3. und 4. Oktober führte die Reuss nach Starkregen erstmals ähnlich viel Wasser wie 1987. Die alten Bilder kamen wieder hoch und viele Urner dürften bange auf den Fluss geschaut haben, der wieder über die Ufer trat. Passiert ist dann allerdings nicht viel, sagt Josef Eberli, der Leiter der Abteilung Gefahrenprävention im Bundesamt für Umwelt.
Bei der Urner Reuss hatten wir vor 14 Tagen einzig die Autobahn wäre 19 Stunden gesperrt. 1987 hatten wir 500 Millionen Franken Schaden in Uri und die Autobahn war einen Monat lang gesperrt, weil sie zerstört war. Hier zeigt sich sehr wohl dieser neue Umgang und den Nutzen, den man daraus zieht beim integralen Risikomanagement.
Abgeschlossen ist die Arbeit aber noch nicht. Eine Aufgabe von Josef Eberli und seinen Mitarbeitern ist es, Möglichkeiten zu finden, um Naturereignisse noch besser vorhersagen zu können. Schwierig zu prognostizieren sind etwa Rutschungen wie die, die vor 20 Jahren Gondo verwüstet hat. Erst 2020 wurde damit begonnen, ein Warnsystem für Erdrutsche aufzubauen.
Schon vor Corona waren viele arme Länder am Rande der Pleite. Allein im letzten Jahr stiegen ihre Schulden um 10%, wie eine neue Weltbankstudie zeigt. Wegen Corona kamen mehr Kredite und deswegen noch mehr Schulden dazu. Schulden, die diese Länder jetzt erst recht nicht zurückzahlen können. Angesichts dieser Notlage hatten die 20 einflussreichsten Staaten der Welt im Frühling ein Einsehen und sie entschieden, dass die ärmsten Länder keine Schulden zurückzahlen müssen bis Ende Jahr. Was großzügig tönt, löst das Problem aber nicht. Wie es weitergehen soll, darüber diskutieren die Finanzminister und Notenbankchefs diese Woche. Maren Peters.
Eine Kurzfristlösung ist in greifbarer Nähe. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die G20-Finanzminister heute Abend beschließen, das Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder um weitere 6 Monate zu verlängern. Das löse das Grundproblem aber nicht, sagt Weltbankchef David Malpass.
You don't help a country, you don't help the people of the country very much by saying that you can pay me next year. That's basically what
die Länder müssten die Schulden dann eben im nächsten Jahr zurückzahlen plus Zinsen. Das Geld fehlt dann beim wirtschaftlichen Wiederaufbau und verzögert ihn. Malpass fordert daher staatliche und private Gläubiger auf, zumindest auf einen Teil dieser Kredite zu verzichten, sie also abzuschreiben. Aufgrund des Schuldenmoratoriums der G20 haben bislang 43 der ärmsten Länder ihre Zinszahlungen bei öffentlichen bilateralen Geldgebern auf Eis gelegt. Doch schon beim Kurzfristmoratorium deutet sich an, wie schwierig die Verhandlungen über langfristige Lösungen des Schuldenproblems werden dürften. Das Problem bei diesem Moratorium, zwar haben alle G20-Länder versprochen mitzumachen und auch der Privatinvestorenverband IIF bestätigt auf Anfrage, man unterstütze das G20-Anliegen grundsätzlich. Bislang bleibt das aber ein Lippenbekenntnis. Dazu sagt Finanzexperte Bodo Elmers vom Global Policy Forum, einer NGO, die UNO-Organisationen wie Weltbank und IWF kritisch beobachtet.
Das ist ein extrem großes Problem, weil gerade die privaten Kredite, das sind die teuersten Kredite von Entwicklungsländern. Also Anleihen in sogenannten Frontier Markets können mit bis zu 10% verzinst sein.
Und nichtstaatliche Kredite, zum Beispiel von Banken, machen mehr als 60% aller Kredite aus. Ein anderes Problem ist China. Auch China, der mit Abstand größte Kreditgeber in Entwicklungs- und Schwellenländern, hat als G20-Mitglied zwar das Moratorium unterzeichnet, aber ein großer Teil der chinesischen Kredite wird von halbstaatlichen Banken vergeben, die sich an die Zusagen nicht gebunden fühlen. Sie bestehen auch in Corona-Zeiten auf Rückzahlung der Kredite. Das bringt die Weltbank in eine schwierige Situation. David Malpass. Die Weltbank vergebe große Notfallkredite an arme Länder wie Äthiopien oder Ecuador. Oft fließe das Geld dann aber direkt weiter nach China und zu privaten Geldgebern, klagt der Weltbankchef. Die Weltbank und andere multilaterale Kreditgeber, hinter denen Staaten wie die Schweiz stehen, finanzieren so den Schuldendienst armer Länder. Wenn die Verhandlungen um das Schuldenmoratorium und deren Umsetzung also schon extrem schwierig sind, dann dürfte es noch viel herausfordernder werden, Schuldenerleichterungen oder sogar Schuldenerlass in großem Stil zu verhandeln. Zumindest für einige Länder gäbe es dazu aber keine Alternative, sagt Odile Renaud-Bassot, die Chefin des Pariser Clubs, in dem große staatliche Gläubiger versammelt sind.
Some countries, because of the economic shock, need to have a deeper debt relief with probably debt reduction and stock treatment.
China ist nicht Mitglied des Pariser Clubs, aber ein wichtiger Gläubiger. Darum müsse auch China sich an den Verhandlungen beteiligen, fordert die Chefin des Pariser Clubs. Genauso wie private Gläubiger, also Banken. Bislang scheint die Bereitschaft allerdings nicht sehr groß zu sein und zwingen kann man die Gläubiger nicht. Auf viele arme Länder kommen also extrem harte Zeiten zu.
Ja, nun haben wir quasi den ganzen Problemberg vor uns. Für die armen Staaten sieht es unter diesen Umständen nicht gut aus. Maren Peters, bleiben wir nicht an diesem Punkt stehen, sondern schauen wir uns zusammen mögliche Lösungswege an. Der einfachste Lösungsweg wäre wohl, wenn die Gläubiger den ärmsten Ländern zumindest einen Teil ihrer Schulden einfach erlassen würden. Welche Chance hätte denn ein solcher Schritt?
Im Moment scheinen die Chancen dafür nicht gut zu stehen. Klar, wer will ja auch schon freiwillig auf sein Geld verzichten. Private Geldgeber wie Banken, die argumentieren, dass sie es ja sind, die die Wirtschaft mit ihren Krediten am Laufen halten und dass ja schließlich auch Geld ihrer Kunden in diesen Krediten steckt, dass sie das also nicht so abschreiben können so einfach. Und auch China und seine Banken, weitere wichtige Geldgeber in armen Ländern, die sind sehr zurückhaltend, was die Verhandlungen zusätzlich erschwert. In vielen Fällen ist gar nicht bekannt, wie viele Kredite und zu welchen Konditionen die Chinesen vergeben haben. Als Nicht-Mitglied des Pariser Clubs der Gläubiger muss sich China auch nicht an deren Absprachen halten. Und das alles heißt, dass es sehr zähe Verhandlungen geben dürfte um die von der Weltbank geforderten Schuldenerleichterungen.
Dann gibt es ja noch die Idee, eine minimale Steuer auf internationale Devisengeschäfte zu erheben. Stichwort Tobin Tax, eine Idee, die immer wieder vorkommt. Wie könnte denn das beim Schuldenabbau helfen?
Ja, hinter der Tobin Tax steckt ja die Idee, dass man Finanztransaktionen besteuert, deren Ertrag soll dann in den Kampf gegen Ungleichheit und Armut gesteckt werden. Das könnte natürlich theoretisch die Lage in den ärmsten, oft hochverschuldeten und jetzt eben auch noch Corona-geplagten Ländern erleichtern. Aber aktuell wird diese Tobin Tax überhaupt gar nicht diskutiert. Erst recht nicht im Rahmen der G20. Und selbst wenn so etwas jemals beschlossen würde, die Umsetzung würde viel zu lange dauern.
Welche Lösungsansätze gibt es denn noch?
Auch multilaterale Geldgeber wie die Weltbank oder der IWF, die könnten übergangsweise auf Konditionen, auf Auflagen bei der Kreditvergabe verzichten. Das fordert im Moment eine große Koalition aus 500 Nichtregierungsorganisationen. Und zwar steckt dahinter, dass diese Kredite oft im Gegenzug gegen Auflagen vergeben werden, Sparauflagen zum Beispiel im Staatsbudget, die Streichung von Subventionen für Lebensmittel oder Sprit oder Sparauflagen auch im Gesundheitswesen. Und wenn man darauf verzichtet, dann würde das natürlich den Ländern für den Moment helfen, aber nicht auf lange Sicht.
Eben, für den Moment auch das wieder eine kurzfristige Lösung. Zusammengefasst gesagt, es gibt keine Lösung, die dauerhaft wäre. Das kann ja eigentlich niemandes Interesse sein.
Nein, das stimmt. Das kann in niemandes Interesse sein, wie das Beispiel Griechenland zum Beispiel zeigt. Dort war auch relativ früh klar, dass das Land ohne signifikante Schuldenerleichterungen, Schuldenkürzungen nicht wieder auf die Beine kommen würde. Und es hat sich dann auch bestätigt. Es gab jahrelange Verhandlungen über diese Schuldenerleichterungen. Es gab dann harte Sparmaßnahmen während dieser Zeit und das alles ging zulasten der Bevölkerung. Und wenn man das verallgemeinert, wenn diese Schuldenerleichterungen für die ärmsten Länder zu lange hinausgeschoben werden, dann ist deren wirtschaftliche Erholung gefährdet. Dann dauert das alles viel, viel länger als ohnehin schon.
Danke für die Einordnung, Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Rendezvous 6:01. 15 Hinrichtungen an einem einzigen Tag. Kurz vor dem Internationalen Tag gegen die Todesstrafe ließ Ägypten letzte Woche 15 Menschen erschießen oder hängen. Besonders gefährdet scheinen politische Gefangene zu sein, wie Menschenrechtsorganisationen besorgt berichten. Also Menschen, die zum Beispiel an einer Anti-Regierungsdemonstration teilgenommen haben. Gefährdet sind aber auch Anwältinnen und Journalisten oder Angehörige der verbotenen Partei der Muslimbrüder. Welches Zeichen will da Präsident Sisi setzen? Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Man muss in Ägypten keine Straftat begangen haben, um zum Tod verurteilt zu werden. Manchmal reicht es schon, wenn man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Das sagt Hussein Baoumi, der für Amnesty International Menschenrechtsverletzungen in Ägypten ermittelt. Im letzten Monat gab es Proteste wegen der Verschlechterung der Wirtschaftslage und da hat die Polizei Hunderte von Menschen verschleppt. Einige von ihnen waren Passanten, die nur zufällig an den Protesten vorbeigingen, sagt Hussein Baoumi. Sie seien an unbekannte Orte gebracht, gefoltert und dann dem Richter vorgeführt worden. Obwohl Zivilpersonen eigentlich vor zivile Gerichte gestellt werden müssten, landeten viele stattdessen vor Militärgericht, das unter Präsident Sisi mehr Macht erhalten hat. Oft dürfen sie gar keinen Anwalt nehmen. Es gibt unfaire Massenprozesse. Geständnisse werden mit Folter erzwungen und am Schluss werden sie zum Tod verurteilt und hingerichtet. Zum Tod verurteilt würden die meisten wegen Terrorismus, sagt der Ermittler von Menschenrechtsverletzungen. Ein Begriff, der jegliche Art von Kritik an der Regierung umfasse. Ins Visier der Sicherheitsbehörden gerieten neben Journalistinnen und Menschenrechtsaktivisten auch Anwältinnen und sogar medizinisches Personal, das Kritik an Missständen im Gesundheitswesen wage. 2500 Todesurteile in den letzten 6 Jahren, das sind rund 5-mal mehr als in den von Terroranschlägen geprägten 90er Jahren unter dem später gestürzten Autokraten Hosni Mubarak. Hussein Baoumi von Amnesty International beobachtet unter Präsident Sisi eine Häufung von Hinrichtungen im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen. Wenn bei einem Anschlag oder einer Demonstration Polizisten oder Soldaten umkommen, gibt es danach Hinrichtungen. Das macht uns Sorgen, weil die Regierung mit diesen Hinrichtungen zeigt, es geht nicht um Recht, sondern um Rache. Damit schüchtere der Staatsapparat die gesamte Bevölkerung ein. Die erschreckende Botschaft ist, jeder und jede kann ohne fairen Prozess hingerichtet werden. Seit 2017 ist Ägypten in einem Ausnahmezustand, der seither immer wieder verlängert wird. Als Begründung dafür diene jetzt auch die Corona-Krise. Die Regierung hat Corona unter anderem dazu benutzt, um Familienangehörigen Gefängnisbesuche zu verbieten, sagt Hussein Baoumi. Da Telefongespräche zwischen Gefangenen und ihren Familien in Ägypten verboten seien, komme das Besuchsverbot einer Informationssperre gleich. Über die entsetzlichen Zustände in ägyptischen Gefängnissen könnten die Gefangenen nun nicht mehr berichten. In ägyptischen Gefängnissen sterben Menschen, weil ihnen medizinische Betreuung verweigert wird. Indem Familienangehörige keinen Kontakt mehr haben dürfen mit Insassen, verstummt die Kritik an den Zuständen in den Gefängnissen. Sagt Hussein Baoumi von Amnesty International in Tunis. Die Organisation kann längst nicht mehr in Ägypten arbeiten. Dass sie überhaupt zu Informationen über die schweren Menschenrechtsverletzungen in Ägypten kommt, verdankt sie mutigen Aktivistinnen und Aktivisten, die dafür ihr Leben riskieren. Von Ländern, die wirtschaftliche Beziehungen zu Ägypten pflegen, wünscht sich Hussein Baoumi mehr Engagement für diese Menschen, indem sie die Menschenrechtsverletzungen nicht einfach nur am Rande von Gesprächen mit der Regierung erwähnen, sondern direkt und unmissverständlich ansprechen.
Der Bericht von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner. Sie hören Rendezvous, es ist gleich 13:01. Welches Bild haben Sie von einem Verteidigungsattaché? Ist das eher ein Spion, der geheime Informationen an die Zentrale übermittelt, oder eher ein Salondiplomat, der beim Küpli nette Kontakte pflegt? Wir klären diese Frage im Tagesgespräch mit dem Attaché Hans Eberhardt im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Michael Wieland.
2823 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus, die meldet das Bundesamt für Gesundheit, BAG. Das sind fast doppelt so viele wie gestern. Neue Spitaleintritte kamen 57 dazu. Zudem meldet das BAG 8 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Ein Klimaaktivist ist in Genf in zweiter Instanz freigesprochen worden. Das Berufungsgericht sah den rechtfertigenden Notstand als gegeben an. Der 23-Jährige hatte zusammen mit anderen Aktivisten die Fassade einer Bankfiliale mit Farbe verunreinigt. Und Rentnerinnen und Rentner erhalten ab nächstem Jahr mehr AHV-Rente. Das hat der Bundesrat entschieden. Die Minimalrente erhöht sich pro Monat um 10, die Maximalrente um 20 Franken für Personen, die auf die vollen Beitragsjahre kommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.